Moin, hier ist mal wieder Lennart vom Podcast Umbruch Landwirtschaft und ich habe mir mal wieder eine Interviewpartnerin geschnappt, Annemarie Volling, und es geht schon wieder um das Thema Technologie. Aber diesmal geht es um CRISPR-Cas, beziehungsweise die sogenannten neuen Gentechniken in der Landwirtschaft. Ich habe schon tausendmal über das Thema Gentechnik gesprochen, aber mir fällt es immer schwierig, das Thema so richtig zu greifen. Und deshalb habe ich Annemarie Volling besucht in Lüneburg und wir haben ein paar große Fragen über dieses große Thema besprochen. Annemarie ist auf einem Hof aufgewachsen, hatte einige Jahre in der Industrie gearbeitet und ist nun seit fast 20 Jahren in der Arbeitsgemeinschaft bäuerlichen Landwirtschaft, also der ABL, zum Thema Gentechnik aktiv. Die Diskussion um Manipulation der DNA, Monsanto, BT-Mais und Co., die ist ja schon fast 50 Jahre alt, hat aber zuletzt nochmal richtig Fahrt aufgenommen, als CRISPR-Cas auf die Bühne kam. Die Technik macht sich ja gerade enorm schnell breit, alle forschen dazu, es gibt richtig viele Forschungsgelder, die da drin stecken und viele sind der Meinung, dass die Technik grundsätzlich anders sei als alte Gentechniken und deshalb, so die Meinung vor allem der Lobbyisten, auch viel weniger strikt reguliert werden müsse. Mit Annemarie spreche ich über zwei große Themengebiete rund um CRISPR-Cas. Einmal schneiden wir die Chancen und Risiken der Technik an und dabei schauen wir vor allem auf das Thema Patente und auf die Fragestellung, ob die neuen Gentechniken mit konventioneller Zucht in Konkurrenz stehen und wie vielleicht CRISPR-Cas und Co. konventionelle bzw. Ökozucht verdrängen könnten. Und danach geht es sehr praktisch in die aktuelle Lage der politischen Diskussion. Das Ganze findet ja in der EU weit weg von dem Alltag der meisten Menschen und weit weg bzw. unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit statt. Und deswegen erzählt Annemarie relativ detailliert, wo der Prozess gerade steht, wie sich die verschiedenen Staaten positionieren und, das ist natürlich ganz wichtig für alle Zuhörerinnen, welchen Raum es gibt, das ganze Ding zu beeinflussen. So, und jetzt genug gequatscht von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich habe mein letztes Interview mit Luisa Brause geführt zur Digitalisierung in der Landwirtschaft und habe jetzt Lust, mit ihr über das aus meiner Sicht zweite große Technologiethema zu sprechen, was die Landwirtschaft beeinflusst und beeinflussen wird. Gentechnik oder größere Überschrift noch Biotechnologie. Ich habe mal vorher so ein bisschen gelesen und habe gesehen, dass so Abermilliarden gerade in die Forschung mit neuen Gentechniken investiert wird im Gesundheitsbereich, aber vor allem auch in der Landwirtschaft. Und das ist ein riesengroßes Thema. Wir haben keine Chance, alles jetzt durchzugehen. Aber ich habe Lust, mit dir so ein paar Themen anzufassen, ganz besonders dieses ganze Thema Deregulierung der neuen Gentechnik in Europa. Genau, und ich würde aber sagen, um erstmal ganz einfach anzufangen, starten wir mal so bei dir. Du bist ja, wenn man dich googelt, findet man eigentlich Gentechniken sofort. Das ist irgendwie so dein großes Thema. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das passiert ist, dass du Gentechnik irgendwie so zu deinem Thema gemacht hast?
Ja, das war 2004. Damals gab es die Kennzeichnungsverordnung und ich habe im Ökolandbau gearbeitet. Und es ging darum, insbesondere Bäckerbetriebe, Bio-Bäckerbetriebe vor Kontaminationen zu schützen. Wie macht man das? Das war mein Start. Und dann war mir das aber zu wenig. Ich wollte gerne tatsächlich in die Landwirtschaft gehen und gucken, wie können wir Gentechnik verhindern. Dann hat die ABL tatsächlich eine Stelle ausgeschrieben, gentechnikfreie Regionen gründen. So bin ich zur ABL gekommen, 2005. Und das war super spannend, mit Bäuerinnen und Bauern in den Widerstand zu gehen.
Und seitdem bist du auch kontinuierlich dran geblieben?
Ja.
Ja, spannend. Das ist schon echt lang. Trifft sich so ein bisschen eine andere Person. Ich weiß gar nicht, ob er auch in der ABL aktiv ist, aber so in dem Umkreis herumschwirrt, ist ja Benny Herlin, der auch, wenn man Gentechniken irgendwie nach kritischen Positionen da sucht, häufig auftaucht. Und ich hatte, ich glaube, vor einem Jahr ein Gespräch mit ihm und habe ihn gefragt, die Debatte ist ja schon super alt, ich glaube 40, 50 Jahre rund um Gentechniken. Und ich habe ihn gefragt, was sich geändert hat, weil ja die Thematik jetzt gerade wieder aufflammt. Und ich fand es ein bisschen witzig, weil er meinte, früher gab es mehr Niveau in der Debatte. Was würdest du sagen, hat sich verändert in der Debatte über die letzten Jahrzehnte?
Also die ABL ist, bevor ich da war, eingestiegen, damals mit dem gentechnisch veränderten Rinderwachstumhormon RBST und hat es tatsächlich geschafft, da große Bündnisse zu organisieren bis hin in die Verbraucherschaft. Das war der erste Ausgangspunkt. Damals haben wir uns dann auch schon mit Patenten beschäftigt. Und dann kam Ende der 90er Jahre die ersten Freisetzungsversuche, Anbau, Mitte 2000er. Das war dann der Ausgangspunkt, wo das Thema wirklich ganz stark war in der Landwirtschaft. Damals ist das alte Gentechnikgesetz entwickelt worden, eine EU-Richtlinie. Da waren natürlich Bäuerinnen und Bauern und Praxiserfahrungen gefordert. Genau, und dann gab es die Auseinandersetzung, kann Gentechnik angebaut werden oder nicht. Es ist uns ja gelungen, in Europa durch sehr große zivilgesellschaftliche Bündnisse den Anbau tatsächlich zu verhindern. Und das ist ein Riesenerfolg. Ob die Debatte ein anderes Niveau hat, würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Debatte ist mindestens genauso wichtig. Sie ist ein bisschen komplizierter geworden, weil es mehr Techniken gibt. Aber ich denke, sie wird mindestens auf ähnlich hohem Niveau geführt. Für manche ist das abschreckend tatsächlich. Aber es ist wichtig und es sind weiterhin gentechnikkritische Wissenschaftlerinnen an Bord, Juristen an Bord, natürlich die Anbauverbände bis hin zu Imkern und die Zivilgesellschaft. Und ich glaube, das ist wichtig. Also kein Niveauabstieg, aber ja, wir müssen dran arbeiten.
Okay, dann hake ich mal bei Benny nochmal nach, was er damit gemeint hat. Aber spannender Punkt, weil letzte Akteur, den du genannt hast, ist Zivilgesellschaft. Und ich frage mich, sind die denn überhaupt gerade so sehr, also die breite Bevölkerung, ist die so sehr involviert in der Diskussion? Weil mein Eindruck ist, wenn ich mir alte Bilder angucke, alte Filme, irgendwie wo Mais-Aussetzungsversuche zerstört wurden, wo es große Aktionen gab aus der breiten Gesellschaft, habe ich das Gefühl, dass früher es eine große gesellschaftliche Debatte gab. Nicht nur in Europa auch. Ich habe irgendwie aus Ghana, aus Kenia, aus Südafrika irgendwie Berichte gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass heute das Thema so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist oder dass Leute sich nicht mehr so sehr dafür interessieren. Woran liegt das?
Also damals gab es ja viele Aktivitäten, als Gentechnik tatsächlich freigesetzt und angebaut werden sollte. So weit sind wir ja noch nicht. Im Moment gibt es eine Gesetzesdebatte auf EU-Ebene, wo das Parlament beteiligt ist und die Bundesregierung und die Kommission hat einen Vorschlag gemacht. Das ist erstmal weit weg von der landwirtschaftlichen Praxis. Und bis das die Betriebe erreicht oder auch die Bevölkerung, das dauert einfach. Aber ich glaube, wenn es hier wieder um Anbau geht, spätestens dann ist die Debatte auch wieder da. Und sie wird weiterhin weltweit geführt. Also es gibt zum Beispiel einen aktuellen Film, The Last Seed von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, guckt sich gerade an, wie Gentechnikkonzerne und Saatgutkonzerne Afrika auch als Markt gewinnen wollen. Und da spielt die neue Gentechnik eine riesengroße Rolle. Und die Gesetzesänderung, die geplant ist, die wird ja auch massive Auswirkungen hier auf Europa haben.
Okay, wir gehen jetzt schon langsam in das Thema Deregulierung rein. Wenn jetzt aber eine Deregulierung kommt und dann es dichter an die Landwirtschaft kommt und dann ein großer Aufschrei potenziell aus der Landwirtschaft, aus der Gesellschaft kommt, ist es dann nicht schon zu spät?
Deshalb versuchen wir, die Leute ja jetzt zu aktivieren und darauf hinzuweisen. Aber es gibt gerade, das war ja auch deine Frage, ganz viele andere Themen, wo wir auch aktiv sein müssen. Und das ist, glaube ich, gerade sowieso ein generelles Problem. Wo soll man aktiv werden und wo stecke ich meine Energie rein?
So Stichwort multiple Krisen, so viele Baustellen, wo es brennt.
Rechtsruck, also alles Mögliche. Es gibt ja viele, viele Themen. Und viele Themen erfordern viel Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich eine große Gefahr, dass sowas hier jetzt durchrutscht. Und die Konzerne sind aktiv. Da gibt es viel Geld für Lobbykampagnen, für Kommunikationskampagnen. Die haben sich alle neu aufgestellt. Die handeln ganz anders als bei der alten Gentechnik. Da gibt es viel zu tun.
Lass doch ruhig mal kurz reingehen, weil ich hatte ja vorhin gefragt, wie sich die Debatte verändert hat. Und du sagst, die Konzerne agieren ganz anders in ihren Lobbyaktivitäten, vielleicht in ihren PR-Aktivitäten auch. Kannst du da irgendwie so ein Beispiel geben?
Früher saß ich mit Monsanto-Vertretern auf dem Podium und habe direkt mit ihnen als Verkaufslobbyisten um Pro und Contra der Gentechnik gestritten. Monsanto ist ja aufgekauft worden von Bayer. Und jetzt schickt Bayer seine Wissenschaftler und seine Kommunikationsexperten vor. Das ist eine völlig andere Debatte. Und auch in der Landwirtschaft ist dieses Thema noch nicht angekommen. Der Bauernverband erhofft sich viel durch die neuen Gentechniken. Und dort wird eigentlich in den Zeitungen nur pro geschrieben. Genauso wie in den Medien. Früher hatten wir eine wirtschaftliche Debatte. Was passiert, wenn Gentechnik auf dem Acker ist? Was passiert mit unseren gentechnikfreien Märkten? Was passiert mit Patenten? Im Moment schreiben allerhöchstens Wissenschaftsjournalisten über das Thema, in den meisten Fällen. Und dann eher sehr unausgewogen. Dann wird dargestellt, wenn ein Laborversuch geklappt hat und es wird gehypt, dass alles funktioniert. Aber wie wir wissen, sind ja Laborversuche weit weg von der landwirtschaftlichen Praxis. Man weiß nicht, ob diese Pflanzen in der Umwelt dann auch wirklich so performen, wenn man dieses Wort mal nutzen darf, wie erdacht in den Labortischen. Mhm.
Ganz böse mal in den Raum gestellt, würdest du sagen, könnte man schon von Verlautbarungsjournalismus da sprechen, dass Leute, also dass das publiziert wird, was von Befürworterinnen herausgegeben wird? Oder siehst du da schon noch eine kritische Auseinandersetzung aus journalistischer Perspektive?
Es gibt durchaus noch kritische Wissenschaftlerinnen und auch Journalistinnen. Und das ist auch gut so. Aber wir wissen alle, die Medienlandschaft verkleinert sich. Der Druck ist sehr viel höher, auch bei den Journalisten. Die haben viel mehr Vorgaben, enge Vorgaben, worüber sie recherchieren können und so weiter. Also ich glaube, wenn sie den Raum hätten, würden einige auch viel mehr machen. Den gibt es aber aktuell viel zu wenig. Deshalb ist es ja gut, dass es andere Formate wie Podcasts oder Ähnliches gibt, wo man sich diesen Raum vielleicht auch wieder schaffen kann.
Eine Anekdote dazu, ich hatte vor einem halben Jahr ein Gespräch mit einem Topagar-Redakteur, der erzählte, dass er jeden Tag 35 Pressemitteilungen in seinem E-Mail-Postfach hat, jeden Tag Artikel raushauen muss, kaum noch Zeit hat zu recherchieren und auch selbst darüber frustriert ist. Also gar nicht, dass das unbedingt böse Intentionen sind, aber hat immer großer Druck. Dann lass mal ruhig reingehen in dieses ganze Thema Deregulierung. Ich habe das schon zweimal in den Mund genommen. Es gibt ja derzeit ein sehr striktes, vielleicht auch weltweit besonders striktes Regelwerk in der EU zu Gentechniken. Kannst du mich mal von Anfang an so ein bisschen mitnehmen, was so die wesentlichen Elemente von diesem Rechtsrahmen sind?
Es gibt eine Regulierung von Gentechniken, die ist eben Anfang der 2000er, hat sich Europa dafür entschieden, die Risikotechnologie Gentechnik eben zu regulieren. Das heißt nicht Verbot, wie es manchmal gerne dargestellt wird, sondern Anbau, Importe, Freisetzungen sind möglich, aber eben unter gewissen Regeln. Und diese Regeln sind auch ein Kompromiss. Auch hier gab es damals einen erheblichen Streit, aber es ist ein Kompromiss, der beide Seiten mitnimmt, sage ich mal. Deshalb sagen wir auch, dass die neuen Gentechniken darunter reguliert bleiben sollen. Was steht dahinter? Wenn angebaut oder importiert werden darf in die EU, dann müssen gentechnisch veränderte Organismen sich einer Risikoprüfung und einem Zulassungsverfahren unterziehen. Sonst gilt Nulltoleranz. Wenn ich eine Zulassung erhalten will, dann muss ich als Hersteller ein Nachweisverfahren liefern und Kontrollmaterial. Und wenn zugelassen ist, dann gilt Kennzeichnungspflicht bis zum Endprodukt. Das heißt, der Verbraucher kann an dem Produkt lesen, ist dort Gentechnik eingesetzt worden oder nicht. Und es gibt sogenannte Koexistenzregelungen, das heißt zum Beispiel ein Standortregister. Die Bauern können erfahren, wo wird Gentechnik angebaut oder freigesetzt. Es gibt Anbauabstände zwischen Gentechnikanbau und gentechnikfreiem Anbau. Und es gibt Regelungen bei gemeinsamer Maschinennutzung und so weiter. Für Bäuerinnen und Bauern auch wichtig sind Haftungsregelungen. Wenn meine Ernte kontaminiert wurde, gibt es Regelungen und ich werde dafür entschädigt. Und es gibt Verbotsmöglichkeiten, wenn sich beim Anbau herausstellt, dass es eben doch Gefahren für die Umwelt oder Insekten gibt oder aber aus sozioökonomischen Gründen, dann kann ein Gentechnik-Event verboten werden. Das sind so grob die Regelungen.
Welche Pflanzen zum Beispiel wären das in der EU, die da zugelassen sind? Kannst du das irgendwie an einem Beispiel mal erklären?
Genau, es gibt eine Gentechnikpflanze, die in der EU zum Anbau zugelassen wurde, 2005, der Gentechnik-Mais MON 810 von der damaligen Firma Monsanto. Die Gentechnikpflanze ist resistent gemacht worden gegen einen bestimmten Mais-Schädling und produziert selber ein Insektengift, ein BT-Gift. Mhm. Dieser Mais ist 2009 neuen verboten wurden, weil sich eben im Nachhinein herausstellte, dass dieses Gift nicht nur gegen den Maiszünsler giftig wirkt, sondern auch gegen andere Insekten, die gut für die Umwelt sind. Und deshalb hat es in Deutschland ein Verbot gegeben und dann weiter auch in 8 weiteren Mitgliedstaaten. Mittlerweile gibt es nur noch einen marginalen Anbau von diesem Mais Mon 810 in Spanien, sodass man umgekehrt sagen kann, Europa ist Gentechnik anbaufrei, was ein großer Wettbewerbsvorteil für Bäuerinnen und Bauern ist. Es gab dann noch ein zweites Event, was zugelassen wurde, eine gentechnisch veränderte Stärkekartoffel Amflora von der BASF 2011. Die ist aber ganz schnell wieder zurückgenommen worden vom Markt, weil das Pflanzgut total schlecht war, weil die Ernten ganz schlecht waren, weil die Stärkeindustrie gesagt hat, wir können gentechnikfreie Lebensmittelstärke nicht mehr garantieren, wenn das angebaut wird. Und es gab Probleme im Zulassungsverfahren. Deshalb ist es gestoppt worden. Weitere Anbauzulassungen gab es in Europa tatsächlich nicht.
Okay. Und das, so zumindest die Versprechen von den Zuchtunternehmen oder was man so liest, könnte sich ja jetzt in den nächsten Jahren dramatisch ändern. Wir haben neue Gentechniken, die entwickelt wurden, vor allem CRISPR-Cas. Und die EU-Kommission hat einen Vorschlag reingegeben, diese anders zu regulieren als diese alten Gentechniken, die du da gerade beschrieben hast. Was wäre anders in diesem Vorschlag, den die EU-Kommission reingetragen hat?
Die Kommission hat einen Vorschlag gemacht für alle neuen Gentechnikpflanzen. Und CRISPR-Cas ist eins der neuen Gentechnikverfahren. Und der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass der allergrößte Teil der neuen Gentechnikpflanzen komplett dereguliert werden sollen. Komplett aus der bisherigen Regulierung des Gentechnikgesetzes ausgenommen werden sollen. Das Bundesamt für Naturschutz hat mal berechnet, dass das 94% der zu erwartenden neuen Gentechnikpflanzen werden. Also fast alle. Und die restlichen 6 oder 10% sollen abgeschwächt reguliert werden.
Was wären das für Pflanzen? Also diese 94%, woran wird da... Was ist da in der Pipeline? So was erwartet uns, wenn das passiert?
Die Versprechen der Gentechnikindustrie sind groß, das hast du schon gesagt. Sie wollen nachhaltige Pflanzen erzeugen, sie wollen klimaresistente Pflanzen erzeugen, sie wollen umweltfreundliche Pflanzen erzeugen. Wenn man aber in die Pipelines der Unternehmen guckt, also das, was in Zukunft auf den Markt kommen könnte, dann findet man dort vor allem herbizidresistente Pflanzen, also Pflanzen, die das Besprühen während der Wachstumszeit mit einem Herbizid oder Totalherbizid überstehen, wie damals glyphosatresistente Pflanzen oder aber sogenannte insektenresistente Pflanzen, wie dieser Mais Mon 810, die selber ein Insektengift produzieren. Oder aber Pflanzen, die veränderte Inhaltsstoffe haben. Das ist das, was in den Pipelines der Unternehmen ist und das ist auch das, was die alte Gentechnik schon konnte. Ist also nichts Neues. Und wenn man sich anguckt, was ist mit diesen Pflanzen in den Ländern passiert, wo Gentechnik angebaut wurde und wird, dann sieht man, dass diese herbizidresistenten Pflanzen und auch die insektenresistenten Pflanzen ganz schnell dazu geführt haben, dass es Anpassungsmöglichkeiten gab. Es gab resistente Unkräuter, die amerikanischen und auch die brasilianischen und argentinischen Farmer haben mittlerweile ein Riesenproblem mit Unkrautresistenzen. Es wird wesentlich mehr Spritzmittel eingesetzt als vor der Gentechnik und es gibt dort mittlerweile Flächen, wo nicht mehr landwirtschaftlich angebaut werden kann. Und das Gleiche ist mit insektenresistenten Pflanzen. Auch hier gab es ganz schnell Mechanismen von Schadinsekten, diese zu überwinden, entweder können sie das Gift mittlerweile vertragen oder aber andere Schadinsekten oder Insekten konnten sich so ausbreiten, dass sie schädlich sind. Also es hat nicht funktioniert und trotzdem hält die Industrie an diesem Verfahren fest, will das Ganze jetzt nur mit neuer Gentechnik machen.
Was haben die für ein Interesse? Also dass es kommt, wenn die so, wie du es jetzt beschreibst, eigentlich ineffizient sind, gar nicht interessant sind für Landwirtinnen, so wie du es beschreibst?
Naja, die Versprechen sind ja größer. Und die EU-Kommission und auch die Gentechnikkonzerne versprechen eben nachhaltige Produkte, auch um den Nachhaltigkeitsanforderungen der EU zu entsprechen. Und ein weiteres großes Versprechen sind eben sogenannte klimaresistente Pflanzen. Auch da lohnt sich ein Blick hinzugucken. Denn die Gentechnikindustrie forscht daran, aber es gibt dort bisher Grundlagenforschung und sie gucken, was passiert in der Genregulation, wenn die Pflanzen zum Beispiel einem bestimmten Stress ausgesetzt sind, zum Beispiel Trockenheit. Wir alle wissen aber, dass die Klimakrise ganz anders verläuft. Es ist nicht vorhersagbar, wie ein Jahresablauf in der Landwirtschaft ist. Haben wir Anfang des Jahres Regen oder Trockenheit? Haben wir Wetterextreme und Hagel? Haben wir Spätfröste? Das kann niemand genau vorhersagen. Und es gibt eben auch nicht ein Gen, was ein- oder abgeschaltet werden kann, sondern das Ganze ist ja komplex. Pflanzen haben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auf bestimmte Klimaveränderungen zu reagieren. Das kann nicht mit einem Gen verändert werden. Und auch Agrarwissenschaftlerinnen sagen, selbst trockenresistente Pflanzen wird es in naher und mittlerer Zukunft nicht geben, weil das viel zu komplex ist, das über Gentechnik zu verändern. Hier brauchen wir ganz andere Lösungen. Wir brauchen robuste Anbausysteme. Wir brauchen Vielfalt in den Kulturen, die angebaut werden und vor allem Vielfalt im Saatgut und nicht monogenes Saatgut.
Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich war jetzt gerade auf einem Zuchtbetrieb zu Besuch vor 2-3 Wochen, wo auch erstmal überhaupt ein ganzer Bereich, der häufig sehr unsichtbar ist. Wir haben darüber gesprochen, dass wenn Leute auf der Straße gefragt werden, wie entsteht Saatgut, sie häufig Menschenkittel vor Augen haben und nicht einen Zuchtgarten. Und da war der junge Landwirt auch besorgt, dass quasi die Deregulierung der Gentechniken in direkter Konkurrenz zu anderen Formen der Zucht stehen könnte. Magst du da nochmal erklären, was das für Mechanismen sind?
Also die Konkurrenz ist ja, dass vor allem die Forschungsgelder vor allem in die Gentechnik gesetzt werden und auch in die Forschungsvorhaben und weniger Geld in der Züchtung ankommt, um tatsächlich an klimarobusteren Pflanzen zu arbeiten oder an Mischkulturen oder an Sorten, die eben vielfältiger an sich sind, Populationssorten und so weiter. Da geht nur ein sehr kleiner Anteil von den Forschungsgeldern hin und das muss natürlich verändert werden. Und was gerade für Züchterinnen auch noch ein sehr wichtiges Thema ist, das sind Patente. Wenn wir neue Gentechnikpflanzen hier zulassen oder es zu einer Deregulierung der neuen Gentechnikpflanzen kommt, dann wird es auch zu einer neuen Patentflut kommen und das beeinträchtigt massiv die Züchtung. Das haben wir schon im Bereich der konventionellen Züchtung, weil leider trotz Verbot von Patenten auf konventionelle Züchtung hier immer mehr Sorten auch patentiert werden. Aber das wird mit den neuen Gentechnikverfahren zu einer massiven Patentierungswelle kommen. Warum? Weil alte und neue Gentechnik, das ist ja ein Verfahren und das ist per se patentierbar und damit auch die Produkte daraus, also das Saatgut oder die Produkte. Und dagegen gilt es anzugehen. Warum sind Patente auf Pflanzensorten schwierig? Weil damit der Zugang zu genetischen Ressourcen, zu Saatgut, also dem Ausgangsmaterial, um weiter zu kreuzen und zu züchten, dieser Zugang wird erschwert oder auch behindert, weil man im Zweifel nicht weiß, worauf es überall Patente gibt, welche Eigenschaften patentiert worden sind. Und dann hat ein Züchter beispielsweise jahrelang gezüchtet, will mit einer solchen Sorte auf den Markt. Und dann könnte es sein, dass er vor Patentstreitigkeiten steht. Und das ist immens aufwendig und immens teuer. Kleine und mittlere Züchter können sich keine Patentanwälte leisten. Die sind viel zu teuer. Und selbst die Kleinwandslebener Saatgut, die Nummer 6 am Saatgutmarkt, spricht von einem Patente-Dschungel.
Die KWS,
Kleinwandslebener Saatgut, die sprechen von einem Patente-Dschungel, wo einfach sehr schwer durchzublicken ist.
Und das bei einem Unternehmen, das, ich glaube, das fünftgrößte Zuchtunternehmen, Saatgutunternehmen der Welt ist, sowas in der Größenordnung?
Das fünft- oder sechstgrößte Saatgutunternehmen, selbst die haben Probleme. Und auch die mittelständischen Pflanzenzüchter, zum Beispiel die Rapszüchter in Schleswig-Holstein, die sagen, an bestimmten Eigenschaften forschen sie im Moment nicht mehr oder züchten sie im Moment nicht mehr, weil alles durchpatentiert ist. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, Deshalb müssen einerseits Patente auf konventionelle Züchtungen natürlich verboten werden. Also die sind auch verboten, aber dieses Verbot muss durchgesetzt werden. Und auch Patente auf neue Gentechnikpflanzen müssen verboten werden. Da sind sich auch die ABL, die Bauernverbände und sogar der Bundesverband der deutschen Pflanzenzüchter einig, dass das verboten werden muss. Nur das Wie ist eine große Frage. Unserer Meinung nach und auch nach Meinung von Patentexperten muss dazu das sogenannte europäische Patentübereinkommen, also die Rechtsgrundlage, verändert werden. Das ist kein reines EU-Gesetz, sondern da sind 39 Vertragsstaaten mit beteiligt. Man kann das also nicht nur auf EU-Ebene entscheiden, sondern braucht mehr Staaten. Und bisher gibt es leider keinen Staat, der hier eine Initiative ergriffen hat. Das ist aber notwendig und das ist auch ein sehr langwieriges Verfahren. Und deshalb sagen wir, solange Patente auf neue Gentechnikpflanzen und alte Gentechnikpflanzen nicht eindeutig und rechtssicher verboten werden, darf es nicht zu einer Deregulierung von neuen Gentechniken kommen.
Also ich versuche es noch einmal zu greifen. Also würdest du schon sagen, dass, wenn jetzt die neuen Gentechniken dereguliert werden, einfach Züchterinnen Angst haben, dass sie Patente brechen könnten und deshalb ihre Zuchtaktivitäten runterfahren? Also dass man direkte Konkurrenz hat zwischen neuen Gentechniken und zum Beispiel ökologischer Zucht oder auch konventioneller Zucht?
Das sind ja unterschiedliche Probleme. Das eine sind die Patente. Und wenn wir deregulieren die neuen Gentechniken, dann wird es wahrscheinlich mehr neue Gentechnikpflanzen auf dem Markt geben und damit auch viel mehr Patente. Es ist mit einer massiven Patentflut zu rechnen, weil wenn solche Sorten entwickelt werden, dann werden ja auch schon die Patente angemeldet. Und schon eine Patentanmeldung hat eine erhebliche Auswirkung auf den Patentmarkt sozusagen. Also das ist das eine Problem. Und das andere Problem für die Züchter ist aber tatsächlich, wenn wir deregulieren und wenn wir sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Züchtung keinerlei Schutzmöglichkeiten mehr haben, uns vor Kontaminationen zu schützen, dann wird es nicht mehr möglich sein, gentechnikfreies Saatgut und auch nicht mehr gentechnikfreie landwirtschaftliche Produkte zu erzeugen.
Und das wäre so das große Überthema Koexistenz.
Genau,
ja. Kannst du da noch einmal praktischer noch mal reingehen, warum Koexistenz nicht möglich wäre, was braucht es, damit diese Systeme auch nebeneinander existieren könnten?
Ja, also Koexistenz heißt ja erstmal das, dass es ein Nebeneinander von Gentechnik anwendender und gentechnikfreier Landwirtschaft geben soll. Wir alle wissen, landwirtschaftliche Pflanzen sich auch auskreuzen, dass es Insekten- und Pollenflug gibt und dass das sehr schwierig ist. Deshalb braucht es kulturartenspezifische Abstandsregelungen, wie man eben solche Kontaminationen verhindern kann. Es braucht Regelungen, damit man womöglich Maschinen noch gemeinsam nutzen kann. Das ist ja noch landwirtschaftliche Praxis, in vielen Gebieten jedenfalls. Und solche Maschinen müssen natürlich frei von einer Gentechnikernte oder von Gentechnik-Saatgut sein, damit meine Ernte gentechnikfrei bleiben kann. Wir haben in Deutschland und in Europa die Pflicht, anzugeben, wo Gentechnik angebaut und freigesetzt wird, ein Standortregister. Das ist auch total wichtig, damit ich sehen kann, wo soll denn Gentechnik angebaut werden, als Landwirt, als Züchter oder auch als Imker. Und wo ich dann gegebenenfalls in Gespräche gehen kann mit dem Gentechnikanbauer, ob er das wirklich machen will oder ob es andere Lösungen gibt. Und diese Trennung zwischen Gentechnikanbau und gentechnikfreier Produktion, das zieht sich dann natürlich auch noch fort in der Verarbeitung. Auch dort muss eine Trennung gesichert werden. Das ist alles schwierig, aber im Moment haben wir Koexistenzregeln und auch die drohen abgeschafft zu werden mit dieser Deregulierung.
Alles klar. Dann lass uns mal reingehen in dieses ganz Praktische. Wo stehen wir gerade im Prozess der Deregulierung? Ich weiß, vor einem Jahr ungefähr lief die ganze Debatte irgendwie heiß und ich dachte, okay, in 1-2 Monaten ist das Thema durch, neue Gentechniken sind dereguliert und wir haben den Salat. Jetzt ist es immer noch nicht passiert. Wo stehen wir? Was sind vielleicht auch in einer guten Weise die blockierenden Kräfte da, dass es weiterhin eine Debatte darum gibt?
Also ein Gesetzestext, der auf EU-Ebene eingebracht wird. Das passiert von der Kommission und dann können sowohl das Europaparlament als auch der EU-Ministerrat, also die Mitgliedstaaten, darauf Einfluss nehmen. Und das hat im Februar das Parlament gemacht, unter sehr hohem zeitlichen Druck der EVP, was bei uns CDU/CSU ist. Die wollten nämlich vor den Europawahlen diesen schlechten Gesetzesentwurf der EU-Kommission schon durchdrücken. Sie haben es auch zu einem ersten Votum im EU-Parlament geschafft. Ein ganz knappes Votum. Allerdings hat sich das alte EU-Parlament für diese Deregulierungsverordnung der Kommission ausgesprochen, möchte aber gerne, dass es eine Kennzeichnung bis zum Endprodukt gibt, dass es die Möglichkeiten einer Rückverfolgbarkeit gibt. Und das Parlament hat auch für ein Verbot von der Patentierung von neuen Gentechnikpflanzen gestimmt. Also jetzt mal ganz grob. Damit hat das EU-Parlament seine Verhandlungsposition sozusagen. Allerdings das alte Parlament, jetzt haben wir ja ein neues Parlament. Und wie sich das aufstellt in puncto Gentechnik, das ist noch nicht ausgemacht. Der zweite Faktor ist ja dann der EU-Ministerrat. Das sind die Agrarminister, die dafür zuständig sind. Und hier haben wir es glücklicherweise geschafft, dass die sich noch nicht zu einer Verhandlungsposition positioniert haben, obwohl unter spanischer und belgischer Ratspräsidentschaft es auch einen enormen Druck gab. Auch hier sollte dieser Gesetzesentwurf schon längst verabschiedet sein, so die Hoffnung der Gentechnikkonzerne und der EU-Kommission, muss man sagen. Aber es gibt seitens der Mitgliedstaaten ganz viele Fragen und Probleme. Und viele Mitgliedstaaten sagen, so soll der Gesetzesentwurf nicht durchgehen. Jetzt haben wir ja gerade Ungarn an der Ratspräsidentschaft. Und die haben im Juli, ganz am Anfang ihrer Ratspräsidentschaft, ein sogenanntes Non-Paper rausgebracht und diese ganzen Fragen auch nochmal zusammengestellt und die Probleme und Bauchschmerzen, die viele Mitgliedstaaten sehen. Das ist schon mal gut und auch ein Punktsieg oder Etappensieg für die gentechnikfreie Bewegung. Denn es hätte, wie du sagst, auch ganz anders sein können.
Kannst du mal so ein paar Positionen aus diesem Ministerrat darlegen? Wer sind da so die wichtigen Staaten mit ihren Bedenken oder auch mit ihren Positionen?
Ja, also pro sind zum Beispiel Spanien und auch Portugal. Und kontra sind Österreich und die osteuropäischen Länder, kann man größtenteils sagen. Deutschland enthält sich, weil wir wissen, wir haben eine Koalition, die sich in vielen Punkten nicht einig ist, so auch bei der Gentechnik. Enthaltung ist aber bei einer Gesetzesabstimmung gar nicht so schlecht, weil eine Enthaltung wie Nein stimmt. Und auch andere Mitgliedstaaten haben noch keine Position, deshalb ist es eben nicht zu einer solchen Abstimmung gekommen. Und was bewegt diese Staaten? Das ist zum Beispiel auch die Patente, das ist die Kennzeichnung, also soll es eine Kennzeichnung bis zum Endprodukt geben oder nicht? Es gibt auch Staaten, die sagen, Koexistenz- und Haftungsregelungen sind uns wichtig, zum Beispiel Österreich ist dort sehr stark. Und es gibt viele Staaten, die sagen, es kann nicht angehen, dass neue Gentechnikpflanzen komplett von einer Risikoprüfung und von einem Zulassungsverfahren ausgeschlossen werden sollen, die sich tatsächlich gegen diese sogenannte Kategorie 1 stemmen, also gegen das Grundkonzept der Verordnung. Also es gibt dort unterschiedliche Probleme, die Mitgliedstaaten sehen, die es gilt zu beheben. Genau. Und zum Verfahren vielleicht noch. Erst wenn der Rat eine Positionierung haben sollte, irgendwann mal, dann kommt es zum sogenannten Trilog. Dann müssen alle drei sich einigen, also sowohl das neue EU-Parlament als auch die Kommission und der Ministerrat über einen gemeinsamen Gesetzesentwurf. Und der wird dann nochmal abgestimmt. Also da werden wiederum viele Änderungseinträge eingebracht. Das sind politische Prozesse. Und ganz am Ende kann nochmal der Rat, aber auch das EP über diesen Gesetzesentwurf abstimmen. Das Europäische Parlament oder der EU-Agrarministerrat. Und selbst dann gibt es nochmal die Möglichkeit, Nein zu sagen, wenn es den Organen eben nicht reicht, was dort reingestimmt wurde. Das ist sehr selten der Fall. Das ist aber schon mal gelungen, beispielsweise 2013 beim damaligen Saatgutrechts.
Ich würde mal den Prozess zusammenfassen als sehr kompliziert, sehr weit entfernt in Brüssel und irgendwie so ein Machtspiel zwischen Staaten. Für mich klingt das nach einer Sache, ich lehne mich zurück und gucke mir an, was da jetzt gerade passiert, weil ich habe da eh keinen Einfluss drauf. Aber das ist natürlich ein großes Thema. Die Frage ist ja, wie können sich Leute da einbringen? Weil nochmal, ich hatte den Eindruck, vor 10, 20 Jahren, als die Debatte um Gentechnik, um die alten Gentechniken heiß lief, war halt richtig was los, da war richtig Rabatz. Wo gibt's Hebel? Wo macht es Sinn, als Landwirtin, als normaler Bürger, normale Bürgerin anzusetzen?
Wir müssen wieder laut werden und das Thema muss hier wieder auf die Tagesordnung und es muss auch zwischen Berufskolleginnen und auch innerhalb der Verbraucherschaft diskutiert werden, weil die Medien es nicht aufnehmen, auch die landwirtschaftlichen Medien nicht und auch es in den Umweltmedien noch viel zu wenig Rolle spielt. Wir versuchen das ja seit einiger Zeit, wir müssen uns da alle an unsere eigene Nase packen, dass das Thema viel zu wenig Rolle spielt. Es gab aber durchaus schon Aktionen und jetzt wird es im September und Oktober, das ist beispielsweise eine Möglichkeit, gentechnikfreie Aktionswochen geben, in der Landwirtschaft, aber auch im Verbraucherschutz, wo wir eben das Thema auf die Höfe bringen wollen, wo Höfe zum Beispiel Hoffeste dazu nutzen können, auf das Thema aufmerksam zu machen oder Züchter, wenn sie Zuchtgartenspaziergänge haben oder Unternehmen, wenn sie Feste machen. Es gibt die Möglichkeit, Filme zu zeigen, Scheunen, Kinos oder aber regionale Kinos, das Thema wieder aufzumachen. Es gibt die Möglichkeit, gentechnikfreie Hofspaziergänge zu machen oder Spaziergänge in Gärtnereien, wo man dann vor Ort zeigen kann, wo die Probleme in der Praxis liegen. Das wissen viele Kundinnen ja nicht. Wie sieht so ein landwirtschaftlicher Betrieb aus und wo gibt es überall Kontaminationsmöglichkeiten? Und es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel die Parlamentarier anzuschreiben. Die sind jetzt ja neu oder 50% der EU-Parlamentarier sind neu. Die gilt es für das Thema zu sensibilisieren und im besten Fall auch eine kritische Meinung dort zu erzeugen. Und auch die alten Parlamentarier, nenne ich es jetzt mal, die haben sich bisher viel zu wenig mit dem Thema beschäftigt. Deshalb starten wir jetzt wieder einen Brief von Bäuerinnen und Bauern an das EU-Parlament mit unseren Forderungen und mit einer Einladung auf die Höfe, damit auch die sich mal die bäuerliche Praxis angucken. Und wem das alles viel zu viel ist, da gibt es eine Social-Media-Aktion. Da kann man Fotos posten mit einer politischen Botschaft an Europaparlamentarier oder auch an die Bundesregierung. Das wollen wir über Social-Media teilen, das wollen wir auf den Webseiten teilen und nach der Aktionswoche auch gegenüber der Politik akut einbringen.
Und einmal nur zum Verständnis, das sind alles Aktivitäten, die so im deutschsprachigen Raum gerade stattfinden oder ist das irgendwie noch weiter koordiniert?
Genau, diese Aktionswochen sind aktuell im deutschsprachigen Raum.
Ja, cool, klingt
es super. Es gibt aber auch eine breite europäische Bewegung, falls das die Frage war.
Genau.
Und das ist gut, wir tauschen uns viel mit anderen gentechnikkritischen Organisationen, sowohl in Deutschland als auch Europa und sogar weltweit aus. Und das ist wichtig und gut, weil das sind auch die Ressourcen, von denen wir immer wieder Kraft schöpfen, dass es eben immer wieder auch Erfolge gegen die massive Lobbyarbeit der Gentechnikkonzerne und der Gentechnikbefürworterinnen gibt, sei es in Südafrika, sei es in Europa, sei es sonst wo, auch in den USA gibt es Widerstand und das ist toll. Da müssen wir uns gegenseitig befruchten.
Ja, ich glaube, das ist ein richtig gutes Stichwort, um auch hier so ein bisschen abzurunden. Nämlich dieses Ding, woher schöpft man Kraft? Du hast gesagt, EU-Parlamentarier anschreiben. Und ich denke mir so, das bringt doch eh nichts. Hast du ein gutes Beispiel, wo du dachtest, boah, hier haben wir eine Protestaktion gemacht, hier haben wir ein öffentlichkeitswirksames Foto gemacht, Brief an Parlamentarier geschrieben, wo du gemerkt hast, hier haben wir eine Meinung verändert, irgendwie was Positives erreicht?
Wie heißt es immer, viele Menschen mit vielen kleinen Schritten. Also ich glaube, es gibt nicht die Protestaktion, sondern es ist wichtig, vor Ort auf das Thema aufmerksam zu machen. Und ein Beispiel vielleicht, es gibt eine Petition von einer ABL-Bäuerin, Bärbel Endras, zusammen mit einem Züchter vom Dottenfelder Hof, einer Biomarkthändlerin und einer österreichischen großen Ölmühle. Über 100.000 Unterschriften gibt es mittlerweile. Das kann jeder machen. Jeder kann auf diese Petition hinweisen. Und damals, als die Abstimmung im Europaparlament war, haben wir gesagt, da müssen wir hin. Wir müssen vors Europaparlament. Wir sind mit einem Trecker und 6 Bäuerinnen dort hingegangen. Und es sind ein paar Parlamentarier rausgekommen und haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Da kann man sagen, das waren nur 5 viel zu wenig, wir brauchen viel mehr. Aber die sind rausgekommen und es war ein Trecker und 6 Bäuerinnen. Also jeder ist hier gefragt, um was zu machen, sei es in der regionalen Presse oder in der EU. Das Thema ist wichtig und wir sollten es setzen.
Alles klar, danke Annemarie.